Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 14. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus der russischen Provinz, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio Pumitz-Leben und all unseren Zuhörern. Ja, es ist jetzt die zweite Woche in der russischen Provinz und dieser werden hoffentlich noch viele, viele hunderte Wochen folgen.
Ja, Frau Kneißl, das wäre jetzt auch meine Einstiegsfrage gewesen. Woche 2 in der Provinz. Sie haben mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, es ist weiterhin eine große Baustelle, aber Sie fühlen sich wohl, Sie sind glücklich, auf dem Land zu sein. Ihren Tieren geht's gut, die Menschen sind warmherzig und gastfreundlich. Also geben Sie vielleicht nochmal, bevor wir uns auch diese Woche wieder mit den ganzen verrückten Themen da draußen beschäftigen zu Beginn. Woche 2, wie geht's Ihnen in Ihrer neuen Heimat? Haben Sie sich so langsam eingelebt, Frau Kneißl?
Ja, ich habe mich glücklicherweise wunderbar eingelebt, auch wenn wirklich vieles noch sehr chaotisch ist und wir immer noch nicht im Haus sind, aber es wird allmählich. Zwei Handwerker arbeiten mit viel Hingabe und Liebe zum Detail, sehr, sehr sorgfältig an den Fenstern. Die werden also zu richtigen russischen Holzfenstern dann. Es ist neu gebaut, aber in Anlehnung eben an die Bauweise, wie in Russland eben Holzhäuser seit Jahrhunderten gebaut werden. Und da ist Farbe und diese Holzschnitzerei einfach wird weiterhin gepflegt, praktiziert. Also man findet Handwerker, die das weiterhin tun. Also die muss man nicht mit der Lupe suchen. Und ich habe großes Glück mit den beiden Handwerkern, die das machen. Und dazwischen räume ich, bringe Essen und gewisse verschiedenste Getränke an die beiden Bautrupps. Also langsam geht's voran. Ich werde ab Sonntag dann für 3 Tage in Jekaterinburg wieder sein. Ich habe dort eine Buchpräsentation und einen Vortrag und werde hoffentlich nach Rückkehr dann auch wirklich ins Haus einziehen können. Vor mir werden Freunde aus St. Petersburg da sein. Die kommen netterweise, um auf die Tiere aufzupassen. Die sind auch passionierte Fischer und haben sich das also auf der Karte angesehen, waren noch nie in dieser Region. Und es ist eine fluss- und seenreiche, wie ja viele Gebiete in Russland. Und das Traumhafte ist einfach, man geht hier Richtung See, Fluss, Teich und da ist niemand, ja. Also da stapeln sich nicht die Liegen und die diversen missgelaunten Urlauber, die wir so aus Deutschland und Österreich kennen, die dann ihre sonstigen Gefühle vielleicht eben im Urlaub auslassen. Nein, ich gehe mit den Dorfbuben jeden Tag an den einen Fluss. Das ist von hier, vom Dorf, circa 3 Kilometer entfernt. Und wir fahren mit einer Luftmatratze hin. Und Sie können sich nicht vorstellen, welche Freude eine Luftmatratze einer Gruppe von 7, 8 Jungs verschaffen kann. Ja, die sind dann stundenlang mit dieser Luftmatratze beschäftigt und nicht mit ihren Mobiltelefons. Auch nur 2 haben ein solches. Die Kinder klettern auf Bäume, fahren ohne Helm Fahrrad, sind einfach Buben, ja, so wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne, sprich ja ante 50 Jahren, ja, vor einem halben Jahrhundert. Und was ich in diesem kleinen Dorf besonders liebe, ist, und das ist ja nicht das einzige Dorf, das ist für mich hier jetzt meine neue Heimat geworden und ich hoffe, dass ich hier wirklich für den Rest meines Lebens Wurzeln schlagen darf. Es ist diese Liebe zur Kleinheit, diese Umsorge, Umhegung des Kleinen, der kleinen Gärten, der kleinen Häuser in diesem unfassbar großen Russland. Ja, also diese Weite, die Zeitzonen, die Tatsache, dass man 7 Stunden im Flieger sitzt, 5 Zeitzonen durchfliegt und immer noch in Russland ist. Also das ist natürlich faszinierend, wenn man unterwegs ist. Und ich hatte ja unglaublich viele Gelegenheiten im letzten Jahr dazu. Aber dann hier im Dorf, es ist ein eigenes Universum. Und ich habe das Glück, dass in diesem kleinen Dorf auch ein Magazinprodukt ist. Also in Österreich nannte man das früher Kreislerei. In Deutschland wäre es also ein Tante-Emma-Laden, ein Krämer-Laden, wo alles ist und wo eigentlich auch eine Art Dorfbrunnen, ja, dort trifft sich das Dorf und da sind die Babuschkas, die Großmütter mit ihren Enkelkindern und die sind alle adrett gekleidet, einfach, aber adrett. Die älteren Damen geben sich auch eben immer einen Lippenstift auf die Lippen, frisieren sich, wenn sie zum Laden gehen. Und das macht's aus, ja. Also das ist ja so anders zu dem, was wir aus Deutschland und Österreich kennen. Und ich habe ja lange in einem Dorf gelebt, 23 Jahre. Und die Generation derer, die sich noch so verhielten, die sind leider verstorben. Also ich durfte noch solche Menschen kennenlernen, aber mittlerweile hat sich die Dorfgesellschaft auch gravierend verändert. Also ich habe ja 23 Jahre lang in einem kleinen Dorf in Österreich gelebt und es ist anders geworden, ja.
Ja, und das war ja auch mein Eindruck, Frau Kneißl, als ich bei Ihnen war, dass die Menschen nicht nur an sich höflicher, gastfreundlicher, respektvoller sind, sondern dass sie auch einfach viel besser gekleidet sind. Und wenn Sie das jetzt quasi noch so bestätigen, nicht nur in der Großstadt St. Petersburg, sondern auch auf dem Lande, in der Provinz ist das so, dann ja bestätigt das einmal mehr meinen Eindruck, den ich von diesem wunderschönen Land bekommen habe, als ich bei Ihnen war in St. Petersburg, Frau Kneißl. Ja, und lassen Sie uns auch jetzt, Frau Kneißl, gern wie jede Woche auf das schauen, was diese Woche wieder los war. Und es war einiges los. Das haben Sie sicherlich genauso mitbekommen wie ich auch. Ich hatte jetzt, als ich den Podcast gestern und heute Morgen noch ein wenig vorbereitet hatte, schon fast vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem an, was letztes vergangenes Wochenende noch in Frankreich für Schlagzeilen gesorgt hat und nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen Welt, denn die zweite Wahlrunde, die sorgte ja in Frankreich für einen Überraschungssieger, das Nouveau Front Populaire, dem Linksbündnis. Ist ein Überraschungssieg gelungen. Dieser hat allerdings nicht die benötigte Mehrheit zum Regieren gebracht. Überraschender Zweitplatzierter und damit auch ein potenzieller Koalitionspartner ist das Mittellager vom Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Das Rassemblement National von Marine Le Pen landete lediglich auf Platz 3. Das Ergebnis sorgte jetzt einerseits für Partylaunen auf den Straßen von Paris, Bordeaux und Lyon. Jedoch gab es auch, wie befürchtet, Randale, Plünderungen und Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Ja, beim zweiten Durchgang der französischen Parlamentswahlen ging auch die angekündigte Wahltaktik der Linken und dem Mittellager voll auf. Die beidseitige Absprache, die am Ende mehr als 200 Bewerber einer Kandidatur vor der zweiten Runde zurückzuziehen, sorgte für die hohe Wahlbeteiligung von über 66%. Die Franzosen kamen dabei auch brav der Aufforderung nach, somit dann auch die prognostizierten Siegeschancen des Erstrundensiegers, dem Rassemblement National, zu verhindern. Premierminister Gabriel Attal zog auch nach der Wahl Konsequenzen, hat umgehend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Marine Le Pen erklärte nach der Niederlage, die Flut steigt, diesmal noch nicht hoch genug, aber sie steigt weiter und deshalb ist unser Sieg nur aufgeschoben. Frankreichs Präsident Macron ließ mitteilen, er stelle sich nun der Frage, wer regieren und wer eine Mehrheit bilden kann. Daher sei es wichtig, dass der Wählerwille respektiert wird. Und ja, Frau Kneißl, Sie haben eine wirklich interessante Einschätzung auch auf Ihrem Telegram-Kanal geteilt und Sie haben die Situation in Frankreich mit der Zeit der Weimarer Zeit in Deutschland verglichen und von einem französischen Weimar ja nicht nur geschrieben, sondern gewarnt. Wird Frankreich jetzt unregierbar, Frau Kneißl?
Ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sagt, Frankreich ist derzeit unregierbar und Frankreich wird im besten Falle in einem Patt münden, in einem Patt, in dem keine Gesetzesvorhaben mehr über die Bühne gehen. Es war in den letzten 2 Jahren schon schwierig, weil Präsident Macron nicht wirklich über eine Mehrheit im Parlament verfügte. Das heißt, es wurden immer wieder Verfassungstricks genommen, um gewisse Dinge durchzudrücken. Aber jetzt ist das Patt offensichtlich. Das heißt, Szenario 1, der allerbeste Fall, totales Patt, weitere Verschärfung der wirtschaftlichen Situation. Das heißt, sinkender Kaufkraft, steigender Staatsschulden. Und Frankreich ist an sich der Patient Nummer 1 im Euroraum, wenn es um Staatsschulden geht. Und das bei steigenden Zinsen. Und das wäre sozusagen der beste Fall, was auch bedeuten würde, dass natürlich nicht nur die Wut der Menschen wächst, sondern ich sage immer noch, viel gefährlicher als Wut ist Verzweiflung. Weil solange Menschen wütend sind, sind sie doch voller Initiative und gehen dann eben zu den Rändern. Das meine ich mit Weimar. Ja, also es ist die extreme Linke. Die Sozialisten existieren in Frankreich eigentlich nicht mehr als Partei. Die waren einmal die absolute Mehrheit unter Mitterrand Anfang der 80er Jahre. Aber es sind die linken Ränder. Und wir haben hier jetzt eine linksextreme Siegerallianz. Und wenn man sich die Aussagen von Mélenchon über die letzten Jahre ansieht, dann ist der noch viel, viel EU-kritischer als eine Marine Le Pen oder irgendeine Rechtsradikale im weiten EU-Raum, ja. Also das ist harter Tobak, was die in ihrem Programm haben. Und da ist dann nichts mehr mit EU-Freihandel und verschiedensten anderen Themen, die an sich Teil der europäischen Integration sind. Das wäre das beste Szenario. Das schlimmste Szenario wäre eben ein wirkliches Weimar im Sinne, so wie es vor der Machtübernahme des Österreichers Adolf Hitler 1933 war, dass es zu einer offenen Konfrontation außerparlamentarisch kommt. Ja. Und wir haben ja, wie Sie in Ihrem Eingangsstatement skizziert haben, bereits diese Zusammenstöße, gewaltvolle Entladung auf den Straßen. Und noch waren es nicht Raufereien, Kämpfe zwischen links und rechts auf der Straße, sondern die extreme Linke traf auf ihren Lieblingsfeind. Das ist die französische Exekutive. Ja. Also die liefern sich regelmäßig Gefechte mit ihnen. Und daher im schlimmsten Fall würde ich sagen, eine offene Auseinandersetzung auf der Straße bis hin zu eben einer völligen Schwächung des staatlichen Gewaltmonopols. Das würde dann auch eine Situation heraufbeschwören, wie wir sie beispielsweise aus dem Libanon kennen. Und auch dort verlor der Staat im Laufe der 1970er Jahre oder später dann, wenn wir den Fall Jugoslawien nehmen, Balkanisierung, Libanisierung, das sind Begriffe aus der Politikwissenschaft, die austauschbar sind. Es geht immer darum, dass der Staat sein Monopol verliert und dass sich Milizen in irgendeiner Form bilden, dass der Staat seine Beamten nicht mehr zahlen kann. Und das wäre jetzt der wirklich schlimmste Fall. Aber ich würde ihn nicht ganz ausschließen. Und deswegen ist auch die Aufregung groß. Wie Sie sagen, nicht nur in der EU, sondern weltweit blickt man staunend auf Frankreich. Und vielleicht einen letzten Punkt, den ich noch anfügen darf. Ich habe das in meinem Kommentar für Wieder Most letzten Montag geschrieben. Da wurde sehr, sehr stark rezipiert in Russland. Also gab es dazu viele Reaktionen. Eines darf man auch nicht vergessen. Frankreich hat in diesem Frühjahr rund 2000 Kämpfer, Kombattanten, wie man sie nennen will, Legionäre bewusst ins Staatsgebiet Ukraine geschickt. Darüber hinaus gibt es noch viele andere selbsternannte Kämpfer mit französischer Staatsbürgerschaft, die hier gelandet sind. Und wie schon mehrfach von uns beiden besprochen, ist die Ukraine mittlerweile zu einem schwarzen Loch geworden, was Waffenmärkte anbelangt. Das ist unkontrollierbar. Und wir hatten in der Vergangenheit französische Staatsbürger, die als Kämpfer aller Art einst aus Bosnien in den 90er Jahren zurückkehrten und dann in die Kriminalität abwanderten. Das hat damals gewaltige Folgen für die Kriminalität gehabt. Und wir erinnern wir uns auch an die IS-Kämpfer französischer Herkunft. Ja. Die wurden teilweise dann von den französischen Behörden in Syrien durch Spezialkräfte unter Anführungszeichen neutralisiert. Das heißt, die französischen Behörden haben ihre eigenen Staatsbürger erschießen lassen, damit sie nicht nach Frankreich zurückkehren. Und jetzt haben wir Tausende von Franzosen, die in der Ukraine mit der Legitimität der französischen Regierung schießen, morden, kämpfen, wie man das nennen will. Und die könnten natürlich auch jederzeit mit, nicht nur mit der Erfahrung, die sie jetzt gewonnen haben, weil das ist Kampferfahrung, das ist Kriegserfahrung, sondern auch mit den Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen, mit den Waffengeschäften, die möglich sind, auch nach Frankreich zurückkehren. Und ich glaube, das ist das große Momentum, das völlig außer Acht gelassen wird von den europäischen handelnden Figuren. Personen kann man die auch nicht nennen, dass ihnen nicht klar ist, dass diese Waffenmärkte dynamisch sind und sich jederzeit auch gegen die Ursprungsländer wieder verschieben können.
Mhm. Ja, und da sind ja auch wir in Deutschland an vorderster Front mit dabei, was die Waffenlieferung angeht und in allererster Linie auch die Grüne Partei und viele, die sich als linksliberal bezeichnen, die da ja sich dafür einsetzen, dass wir in Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern, ohne darüber nachzudenken, was mit diesen Waffen in Zukunft passieren soll. Vielleicht auch dann, wenn dieser Krieg irgendwann mal zu einem Ende findet. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um zu unserem nächsten, vielleicht etwas positiveren Thema zu kommen oder sagen wir zumindest mal etwas hoffnungsvolleren Thema. Denn nach seinem Besuch in Kiew zu Beginn der letzten Woche war der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vergangenen Freitag, kurz nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet hatten, Frau Kneißl, in Moskau, um dort seine Friedensmission fortzusetzen. Dort traf er auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Noch am gleichen Wochenende ging es dann vor Orbán weiter zu Staatsbesuch nach China in Peking, wo er sich dann mit Xi Jinping getroffen hat. Und er sagte daraufhin, aufgrund meiner Gespräche glaube ich, dass die Chancen jetzt besser stehen, dass alle möglichen Vorschläge für einen Waffenstillstand und einen Fahrplan für Friedensgespräche positiv aufgenommen werden. Und er ist auch der Meinung, dass Europa eine Friedensinitiative starten sollte, ohne auf die USA zu warten. Putin sei zu einem Waffenstillstand mit der Ukraine bereit, wenn dieser nicht dazu diene, die ukrainischen Streitkräfte umzustrukturieren. Das betonte Orbán. Darüber hinaus forderte er auch die EU-Staats- und Regierungschef auf, einen Dialog mit Xi Jinping aufzunehmen, der sich, wie er ihn bezeichnete, als einen ehrlichen Vermittler in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine sieht. Und ja, nach dem NATO-Gipfel in Washington, über den wir dann auch gleich zu sprechen kommen, ist Viktor Orbán dann weiter in die USA gereist und dort hat er sich mit Donald Trump in dessen Anwesen in Mar-a-Lago in Florida getroffen. Bei Twitter oder X, wie es jetzt ja bezeichnet wird, hat Orbán dann ein Foto mit Trump gepostet und dazu geschrieben, wir haben über Wege gesprochen, Frieden zu schließen. Die gute Nachricht des Tages, er, also Donald Trump, wird es lösen. Und ja, diese Friedensmission hat natürlich auch selbstredend für reichlich Kritik aus EU-Kreisen gesorgt. Es wird, der Ausschuss der EU-Botschafter positionierte sich nachdrücklich gegen die Reisen von Viktor Orbán nach Russland und China. Derzeit lautet eine Drohung, die von Ungarn Anfang Juli turnusmäßig übernommene EU-Ratspräsidentschaft zu boykottieren und nur Beamte zu den informellen Ratssitzungen zu schicken. Und auch jetzt kürzlich kam ein Artikel im Politico, dem bekannten Magazin, unter dem Titel Viktor Orbán wird zum Schurken. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diesen bösen Schurken und die Friedensmission von ihm in den wichtigsten Ländern, in Peking, in Moskau, Kiew und Washington? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, letzte Woche in unserem Podcast habe ich noch darauf hingewiesen und Putin hat viele Gespräche letzte Woche gehabt. Also es waren ja zahlreiche internationale Konferenzen, nicht nur der Shanghai-Gipfel in Kasachstan. Und ich sagte dann, und demnächst wird er eben auch Orban empfangen zum Gesprächspunkt, zum Zeitpunkt unseres Gespräches, weil es noch nicht ganz klar absehbar. Da gab es widersprüchliche Meldungen, aber dann nach Abschluss des Podcasts sah ich, die Maschine von Orban war doch tatsächlich in Moskau gelandet und dann ging auch schon der Sturm aus Brüssel los. Ich möchte hier einen grundsätzlichen Punkt vielleicht festhalten, weil ich es auch so erlebt habe, als ich den EU-Vorsitz hatte. Sie haben Bremsklötze aus Brüssel, aus den Kommissionsbürokratien, aber ich habe nie irgendeinen Bremsklotz oder eine Aufforderung aus Washington erhalten. Die Scharfmacher sitzen in Brüssel, ja, und die sitzen nicht in Washington. Das ist so, wie ich es erlebt habe. Ich habe es damals im Zusammenhang mit Syrien erlebt. Ich hatte mich sehr engagiert für ein Entminungsprogramm, für ein Wiederaufbauprogramm. Und ich hatte damals die Unterstützung der Türkei, der USA, Russlands und auch eben bei den Gesprächen mit Syrien. Der große Marschbefehl gegen diese Initiative kam aus Brüssel. Es war und ist die Kommission, die sich gegen alles stellt, was im Sinne von konstruktiver Diplomatie ist. Und ich habe das damals mit Fallbeispiel Syrien erlebt. Syrien ist ein Drama, ist ein grauenhafter Kriegsschauplatz, wie wir wissen. Die Ukraine hat ein viel höheres Potenzial für eine ganz, ganz schlimme Auseinandersetzung, wie uns allen klar ist. Und ich erwähne das deshalb, weil Orban natürlich sich mit dieser Aktion sehr, sehr viele zusätzliche Feinde gemacht hatte. Er gilt ja als das Enfant terrible innerhalb der Europäischen Union. Er ist aber gleichzeitig der Doyen der Staats- und Regierungschefs. Das heißt, seit dem Abgang Merkels ist er der längst dienende Regierungschef und er weiß, wie der Laden läuft und wie er nicht läuft. Das heißt, er traut sich vieles und es ist ihm völlig egal, wie Brüssel darauf reagiert. Er hat seine Wahlsiege in Ungarn erreicht und er kann auf eine Hausmacht verweisen. Er ist nicht in einer Koalitionsregierung gefangen, die vielleicht jetzt die Koalition brechen könnte aufgrund derartiger Außenpolitik. Das heißt, er hat einen starken Rückhalt und mit diesem Selbstbewusstsein, abgesehen davon, dass Orban ein äußerst selbstbewusster Persönlichkeit ist er losgefahren. Es war ja nicht das erste Mal, dass Präsident Putin getroffen hat. Er selbst hat ihn, glaube ich, mittlerweile fast 10 oder 11 Mal getroffen, offiziell. Zwischen den beiden ist jetzt nicht unbedingt die große Harmonie, weil Orban so ist, wie er ist und weil Ungarn auch ein altes antirussisches Ressentiment hat. Das hat viel mit der Niederschlagung der Revolution von 1956 zu tun. Aber unter den aktuellen Zusammenhängen, nämlich diesem Kriegsschauplatz Ukraine, der Lage der ungarischen Volksgruppe in der Ukraine und auch das zuvor diskutierte eben dieser völlig unkontrollierte Waffenmarkt, das Risiko einer größeren Auseinandersetzung, all das hat Orban eben jetzt dazu bewegt zu sagen, ja, irgendwer muss etwas tun. Ja, nun kann man dieses Tun im Detail kritisch beäugen, aber sagen wir mal auf der Positivseite, da ist jemand aufgebrochen und hat gesagt, es muss endlich etwas geschehen. Wir müssen etwas für den Frieden tun. Ob das jetzt der richtige Weg ist, nämlich mit diesem großen Brimborium, ist eine andere Frage, ja, weil ich bin da vielleicht etwas konservativer, technischer, aber wenn ich wirklich etwas erreichen will, muss ich derartige Aktionen auch möglichst diskret machen. Ja, natürlich war es eine Überraschung, dass er dann tatsächlich gelandet ist. Er war zuerst in Kiew und dann flog diese Maschine über polnisches Staatsgebiet, machte eine Runde und flog Richtung Moskau. Aber Orban hat diese Aktion auch natürlich sehr, sehr stark für seine eigene Agenda verwendet, was immer jetzt seine Agenda ist. er sieht sich hier als Christ, er hat das auch in Interviews gesagt, als eine Art Haus- und Hofberichterstatter fliegt Herr Köppel von der Schweizer Weltwoche mit und macht sozusagen eine Art Direktberichterstattung. Sei allen unbenommen, nur für mich als jemand, der sich viel mit verschiedensten Fällen der diskreten Vermittlung auseinandergesetzt hat und auch in solche involviert war, ist da zu viel PR, ist da zu viel Aktionismus. Wie gesagt, positiv kann man sagen, da bricht jemand auf und bricht die Lanze für eine Aktion, ist positiv zu bewerten. Aber auf der anderen Seite, inwieweit hier jetzt wirklich inhaltlich etwas erreicht werden kann, ist auf einem anderen Blatt geschrieben.
Also höre ich das richtig aus, dass Sie da jetzt nicht so hoffnungsvoll auf dieses Treffen blicken, wie es jetzt ja, sage ich mal, auch von einigen kritischen Analysten und Experten geäußert worden ist, dass so ein Treffen womöglich schon etwas, einen möglichen Friedensprozess in Gang setzen könnte, weil ja immer wieder argumentiert wird von Vertretern der EU und generell im Westen, mit Putin kann man nicht reden und jetzt kommt ein Ministerpräsident Ungarn, der jetzt auch noch den Ratsvorsitzender ist, einfach dahin und zeigt ihnen, dass es doch geht. Also womöglich könnte doch da jetzt etwas aufbrechen, Frau Kneißl. Sehen Sie da nicht auch die positiven Zeichen jetzt überwiegend?
Ja, wie gesagt, ich habe versucht, das sozusagen 50-50 zu sehen. Es gibt positive Elemente in dem Ganzen. Und vielleicht auch zur Erinnerung für uns alle, Viktor Orban als ungarischer Premier war auch im Oktober 2023 mit Putin zusammengetroffen. Es war damals anlässlich des großen Seidestraße-Gipfelstreffens in Peking. Das wurde ihm auch schwer vorgeworfen, ja, weil das war ja schon nach dem großen Boykott der EU und des Westens mit Putin Gespräche zu führen. Und er tat es auch im Oktober 2023. Also es war jetzt nicht der erste Bruch dieses Tabus, aber natürlich jetzt mit dem Zusatzelement des EU-Ratsvorsitzes. Und der EU-Ratsvorsitz, wie gesagt, wird gemacht und kontrolliert von der Kommission. Außer sie heißen Berlin und Paris, dann haben sie vielleicht einen gewissen Radius, in dem sie sich bewegen können. Aber wenn sie nur Budapest oder Wien sind oder ich würde sagen, auch Madrid, sie haben nicht den Radius. Ein EU-Vorsitz wird ausschließlich von den Brüsseler Beamten und Generaldirektionen vorbereitet. Die Gesprächsnotizen werden dort geschrieben. Das ist ein Drehbuch, dem man sich kaum entziehen kann. Und hier bricht Orban jetzt das alles auf. Eine der Reaktionen ist seitens des Rechtsdienstes der Kommission zu sagen, er hat damit EU-Recht gebrochen, Vertragsrecht eben erlaubt ihm nicht einen derartigen Radius. Und daher wird jetzt also von den Erbsenzählern in Brüssel laut darüber nachgedacht, wie könnte man ihm denn den Ratsvorsitz entziehen. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Was dann, ja? Das heißt, er weiß, dass er hier er weiß um den Rückhalt, ja? Und er macht es mit einem sehr, sehr starken PR-Bimborium. Das ist etwas, was ich kritisch sehe, weil auch die EU hier als Akteur ja nicht wirklich eine größere Rolle spielt. Ich meine, die Entscheidungen, wie es weitergehen wird in der NATO gegenüber Russland, die werden in Washington getroffen. Ja, NATO ist Washington. Und viel interessanter finde ich, was Premierminister Modi von Indien tut, wie sich China insgesamt verhält, wie China jetzt auch von der EU und von der NATO attackiert wird. Also das sind sozusagen die Dinge, die langfristig mehr wiegen werden als das, was Orban tut.
Das ist ein gutes Stichwort, Frau Kneißl. Dann lassen Sie uns auch gerne darauf gleich zu sprechen kommen, bevor wir dann auch uns mit dem Staatsbesuch von Modi in Russland beschäftigen. Zunächst noch ein Blick ins finstere Washington, denn dort hat diese Woche zum 75-jährigen Bestehen das Jubiläum stattgefunden. drei Tage NATO-Gipfel. Dabei wurde der Umfang der Militärhilfen für die Ukraine nochmal festgelegt. Er soll 40 Milliarden Euro betragen innerhalb des nächsten Jahres. Und neben weiteren Flugabwehrsystemen sollen jetzt auch F-16 Kampfflugzeuge an die Ukraine gehen. Eine Einladung für die Ukraine zum Bündnisbeitritt gibt es aber auch bei diesem Gipfel nicht. Der noch amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dazu, während die Ukraine wesentlich Reform vorantreibt, werden wir sie weiter unterstützen auf ihren unumkehrbaren Weg zur NATO-Mitgliedschaft. Und ja, in der Abschlusserklärung des Gipfels werde die Unterstützung Chinas für die russische Verteidigungsindustrie sowie die sogenannte grenzenlose Partnerschaft als Beispiele genannt. Dies erhöht die Gefahr, die Russland für seine Nachbarn und die euroatlantische Sicherheit darstellt, heißt es in dem Dokument. Und ja, kurz vor dem Treffen sorgte ein angeblicher Einschlag einer russischen Rakete ganz zufällig einen Tag vor dem Gipfeltreffen in ein Kinderkrankenhaus für Empörung im Westen. Russland wurde einmal mehr der schweren Kriegsverbrechen beschuldigt. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Medienspektakel verfolgt? Zeigt das, wie viele Kommentatoren jetzt behaupten in den westlichen Gazetten, die Einigkeit der westlichen Partner bei der Unterstützung der Ukraine, oder ist das für Sie einfach nur ein weiteres großes PR-Event ohne tatsächliche Substanz? Wie blicken Sie darauf?
Ja, vielleicht zuerst zu dem, ich glaube, es war Montagabend, Montag in der Früh erfolgten Zerstörung dieses Kinderkrankenhauses. Da steht Aussage gegen Aussage. Also die russische Aussage ist folgende: die ukrainische Raketenabwehr hat russische Rakete, ich glaube, es war eine Kinschall, die an sich gerichtet war, auf Raketenstützpunkte mitten in Kiew eben zerstört. Und es sind die Reste dieser russischen Rakete, die eben dann unter anderem auf dieses Kinderspital fielen. Die Argumente Moskaus sind, warum habt ihr nicht evakuiert? Es gab Warnungen und warum wird die Luftabwehr in dieser Form eingesetzt? Die Aussage Kiews und der NATO insgesamt und der EU ist eine heftige Verurteilung, nämlich dahingehend, Russland habe ganz klar ein ziviles Ziel ins Auge gefasst. Also hier steht Aussage gegen Aussage. Ich darf dazu anmerken, nur als Mensch, jedes Opfer in diesem Bruderkrieg, und es ist für mich ein Bruderkrieg, weil es sind Menschen auf beiden Seiten, die durch wirklich alte Familienkontakte über die Generationen verbunden sind. Ich erlebe das hier jetzt von vielen Menschen, mit denen ich dann eben auch privat über das eine oder andere spreche. Jeder hat einen Cousin, einen Schwager auf der anderen Seite, wenn man so will. Ja? Und da sieht man, wie eng diese alten Verbindungen sind, familiär, menschlich. Und daher, jedes Opfer in diesem Krieg ist ein Opfer zu viel. Und daher, um noch einmal auf Orban zurückzukommen und die Dringlichkeit eines Friedens, ja, es muss aufhören. Ja? Unter welchen Bedingungen, steht dann auf einem anderen Blatt geschrieben. Und das Konstrukt NATO ist weit weg von all dem. Ja? Das feiert seinen 75. Geburtstag in Washington unter völlig anderen Maßgaben als das, was in der Charta dieses Bündnis ursprünglich vorgesehen war. Ich will jetzt keine Vorlesung über die NATO halten. Ich möchte nur daran erinnern, dass die gesamte Idee eines Verteidigungsbündnisses mittlerweile umgekehrt wurde in ein Angriffsbündnis. Und das hat Orban auch sehr klar kundgetan, daher auch der Wunsch Ungarns, das haben sie schon vor Monaten verlautbart, nachdem eben das Kriegsgetrommel immer lauter werden in Brüssel am NATO-Sitz. Ungarn wird sich nicht beteiligen in irgendeiner Form an einer am bekannten Artikel 5-7. Ich habe es jetzt vergessen, wenn eben das die Solidaritätsklausel in Kraft tritt.
Artikel 5.
Weil sie sagen, Artikel 5, danke. Artikel 7 ist was anderes mit dem Lissabon-Vertrag, es ist Artikel 5, danke. Dass eben, sollte es zu einem Angriff kommen, sie haben sich hier aus der Pflicht bereits genommen, weil sie sagen, wir wollen nicht in diesen Ukraine-Krieg verwickelt werden, auch wenn wir ein überzeugtes NATO-Mitglied sind. Und die NATO hat spätestens mit ihren Aktionen im Kosovo 1999 mit der Bombardierung Belgrads das eigene Mandat völlig überschritten. Ja, also es war ein absoluter Out-of-Area-Einsatz, ging dann weiter in Afghanistan und mittlerweile sieht sich die NATO auch als ein Militärbündnis, das in Asien eine Rolle spielen will. Das heißt, dass dort potenzielle Verbündete für sich aufbauen möchte. Und noch ist es keine NATO-Erweiterung im pazifischen Raum, so wie wir die NATO-Erweiterung in Osteuropa und Nordeuropa hatten. Aber es geht in diese Richtung und das bringt natürlich China auf den Plan. Und vielleicht auch als interessante Fußnote, just in diesen Tagen der wilden Ankündigungen, die wir von der NATO hören, eben auch mit Stoßrichtung Anti-China, haben chinesische und weißrussische Truppen gemeinsame Grenzmanöver an der Grenze von Belarus geübt. Ja. Nur als Fußnote, hat nicht sehr viel Niederschlag, aber ich fand es persönlich sehr, sehr interessant, unter Anführungszeichen, dass das stattfindet. Ja. Diese Wortschöpfung, die wir jetzt von der NATO gehört haben, China is a decisive enabler. Also ich versuche das gerade ins Deutsche jetzt für mich in Gedanken zu übersetzen, ist ein entscheidender, wie soll man das sagen, enabler, ein
Möglichmacher.
Ja, es ist ein entscheidender Möglichmacher. Dafür, dass Russland überhaupt da steht, wo es steht. Ja, also Russland ist, wie wir wissen jetzt, die Wirtschaftsmacht Nummer 4 auf der Welt. Ich glaube nicht, dass sie das China zu verdanken haben. Das hat einfach die russische Wirtschaft auf die Beine gestellt. Und die Russen haben Unglaubliches geleistet in den letzten 2,5 Jahren, um ihr Land wirtschaftlich zu konsolidieren. Dass Ersatzteile von allen Seiten kamen, ja, aber nicht nur aus China. Ja, die Chinesen haben da wirklich sehr, sehr darauf geachtet, nicht in irgendwelche Sekundärsanktionen hinein zu schlittern. Das haben einfach die Russen auf die Beine gestellt. Ja, und vergessen wir nicht eines, es sind genug, aber wirklich genug westliche und vor allem US-amerikanische Unternehmen, die hier weiterhin am russischen Markt existieren wollen. Ja. Selbst hier in diesem kleinen Grimma-Laden finde ich Coca-Cola, das eine Zeit lang aus den Regalen verschwunden war, weil man sozusagen ein Zeichen setzen wollte. Aber mittlerweile ist Coca-Cola retour auf dem russischen Markt, so wie viele US-amerikanische Unternehmen nie weggegangen sind. Ja? Dafür ist er einfach zu wichtig. Und China kommt jetzt eben zum Handkuss und China ist entsprechend wütend. Wenn China wütend wird, dann sollte man sich in Berlin und Paris erst richtig warm anziehen, ja, weil die sagen zu Recht, was werft ihr uns vor? Wir halten uns an alle vertragsrechtlichen Verpflichtungen, wir halten uns an die World Trade Organization Vorgaben, also die Welthandelsorganisation. Wir halten uns daran. Wo ist unser sozusagen, wo ist der Tatbestand? Wo ist der strafrechtliche Tatbestand, den ihr uns zum Vorwurf macht? Und ich muss da gedanklich schmunzeln, wenn ich diese chinesische Reaktion lese, denn ich glaube, so manches Individuum kam hier ähnlich in die Attacken des Westens hinein. Und ich frage mich bis heute, wo ist mein Verbrechen? Ja. Und ich bin nicht die Einzige, ja. Es gibt kein, ich komme da wieder auf mein Buch zurück, Requiem for Europa. Mein großes Bedauern ist, der Rechtsstaat hat aufgehört zu existieren in vielen europäischen Staaten. Es werden Regeln, Normen erfunden, ja. Sie werden abgewandelt, je nach Tageszeit. Es gibt kein vorhersehbares Rechtssystem mehr.
Ja, und Requiem für Europa könnte man, wenn man sich die nächste Nachricht anschaut, auch ersetzen mit Requiem für Deutschland. Denn wie aus einer gemeinsamen Erklärung der USA und Deutschland am Rande des NATO-Gipfels hervorging, planen die USA ab 2026 Tomahawk-Raketen in Deutschland zu stationieren. Das war das Thema Nummer eins, in dem auch hier über das auch hier in Deutschland gesprochen wurde. Als weitere Raketentypen, die stationiert werden sollen, wurden SM-6 Flugabwehrraketen und neuartige Hyperschallwaffen genannt, die eine deutlich größere Reichweite haben als gegenwärtige landgestützte Systeme in Europa. Diese Systeme befinden sich allerdings noch in der Entwicklung. Die neuen Marschflugkörper haben eine Reichweite von über 2500 Kilometern, womit sie problemlos den Kreml, Moskau, russisches Territorium erreichen können. Russland verkündete nun, dass es auf die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland mit militärischen Maßnahmen regieren wolle. Peskow sagte dazu, der Regierungssprecher, wir unternehmen stetig Schritte in Richtung kalter Krieg. Die Entscheidung, US-Raketen in Deutschland zu stationieren, ziele lediglich darauf ab, die Sicherheit Russlands zu beeinträchtigen. Und ja, Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, sah sich massiver Kritik ausgesetzt, sogar aus seinen eigenen Reihen. Und noch interessanter, sogar aus Reihen der Grünen kam Kritik. Er rechtfertigte diese Entscheidung nun und sagte, diese Entscheidung ist lange vorbereitet und für alle, die sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik beschäftigen, keine wirkliche Überraschung. Sie passe genau in die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. Ja, Frau Kneißl, ich gebe dieses Statement und diese von mir getroffene Einschätzung mal an Sie ab. Wenn das tatsächlich so weit kommen sollte mit US-Langstreckenraketen in Deutschland, müssen wir dann nicht mehr von Requiem für Europa, sondern Requiem für Deutschland sprechen.
Ja, Deutschland ist in vielerlei Hinsicht nicht nur in Vokabular, also ich erinnere hier vor allem an die Sprache, die Verteidigungsminister Boris Pistorius regelmäßig einsetzt, in eine Kriegs-Euphorie zurückgefallen, sondern eben mittlerweile auch, was die Sicherheitsdoktrin und was ganz praktische Schritte anbelangt. Also von der Kriegsrhetorik hin zu Kriegshandlungen. Und ich bin noch Teil dieser Generation, die sich sehr wohl an die Friedensbewegung in Deutschland erinnert, in den 80er Jahren, die damals gegen den NATO-Doppelbeschluss aufmarschierte, Ronald Reagan, eben Stationierung von gewissem Waffenmaterial auf deutschem Boden. Da wurde damals in Deutschland vor dem Hintergrund des Wunsches nach einem Ausgleich mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt ganz anders gehandelt. Und wir haben jetzt 35 Jahre später handelnde Figuren, die eben von Kriegstüchtigkeit sprechen, die von der Notwendigkeit der Vernichtung Russlands auf dem Schlachtfelde weiterhin sprechen. Und das ist ja nicht nur Pistorius und Scholz, das geht, würde ich mal sagen, quer durch fast alle Parteien, mal mit der Ausnahme von Sarah Wagenknecht und der AfD. Aber sonst, also auch hier rechts und linker Rand sehen das anders, aber ansonsten ist es allgemein gut, in einem rein martialischen Ton und Aktion zu stecken. Und Deutschland, ich würde sagen, Deutschland weiß nicht, wovon es spricht. Ja? Also es ist eine Vorgehensweise, die brandgefährlich ist. Und vielleicht sollte man hier auch ins Spiel bringen, Deutschland hat auch dafür, meines Erachtens, meiner Beobachtung von aller Ferne her gesehen, nicht mehr die wirtschaftlichen Kapazitäten. Wir sprechen nicht von der florierenden BRD mit ihrem funktionierenden Sozialstaat, mit ihrer florierenden exportorientierten Automobil- und Petrochemieindustrie, sondern wir sprechen von einem kaputten Mann in der EU. Und das ist Deutschland wirtschaftlich gesehen. Das heißt, alles, was hier jetzt an Kapazitäten, an Geldern hineinfließt in die Aufrüstung, ist ist Geld, das ja auch entzogen wird, für dort, wo es Deutschland ja an sich im Moment dringend braucht.
Mhm. Ja, und das ist, wie Sie gerade schon ausgeführt haben, in den 80er Jahren, ich kenne es nur noch aus den Geschichtsbüchern, NATO-Doppelbeschluss, über 1 Million Menschen, Friedensaktivisten, sind damals auf die Straße gegangen. Man hat so ein wenig das Gefühl, dass das jetzt schon fast untergeht in medialen Dauerfeuer und eine Randnotiz ist einer Zeit, in der tatsächlich in Deutschland hier zur Kriegspartei wird in diesem Konflikt. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch heute noch zum Abschluss unseres Podcasts noch über ein sehr wichtiges Ereignis zu sprechen kommen. Der indische Premierminister Narendra Modi war nämlich zu Beginn der Woche am Montag in Moskau für 2 Tage, um dort mit dem russischen Präsidenten Putin Gespräche zu führen. Es war sein erster Besuch in Russland nach dem Beginn seiner 3. Amtszeit als Premierminister. Zuletzt war er 2019 in Russland. Bei dem Treffen ging es um die bilateralen Beziehungen, insbesondere um die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Investition, Bildung und Kultur. In einer Erklärung vor seiner Abreise nach Moskau hatte Modi betont, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren insbesondere in den Bereichen Energiesicherheit und Handel verbessert hätten. Er sagte, ich freue mich darauf, mit meinem Freund, dem Präsidenten Wladimir Putin, über alle Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit zu sprechen und unsere Ansichten zu verschiedenen regionalen und globalen Themen auszutauschen. Und ja, der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat den indischen Premierminister für seinen Besuch und sein Treffen mit Putin kritisiert. Bei Twitter schrieb er, das ist eine große Enttäuschung und ein vernichtender Schlag für die Friedensbemühungen. Auch westliche Medien schrieben ähnlich über den Besuch von Modi und in Russland. Ja, Frau Kneißl, Sie sind in Russland. Wie hat man denn vor Ort über den Besuch von Modi berichtet?
War das Thema Nummer 1 über fast 3 Tage hinweg und es war ein wirklich dichtes Programm mit vielen Inhalten. Das geht von der massiven bilateralen Zusammenarbeit im Energiebereich bis hin zu Atomenergie, also nicht nur Ölhandel, der, glaube ich, fast 400% gestiegen ist aus den bekannten Gründen. Es waren viele, viele Aspekte. Bis hin zu eben BRICS, wie will man dort gemeinsam weiter vorgehen. Premierminister Modi hat auch seine Teilnahme am Kasan-Gipfel zugesagt in 3 Monaten. Das heißt, Mitte Oktober wird Modi wieder zurück sein in Russland. Es war jetzt eben dieser große bilaterale Besuch und dann das Gipfeltreffen in Kasan anlässlich der russischen Präsidentschaft im BRICS. Und es waren aber daneben noch viele interessante zwischenmenschliche Momente, die die Kameras eingefangen haben. Natürlich auch Teil einer Kommunikationsstrategie. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit der sehr lauten Strategie oder dem sehr lauten Getöse Orbans, war das ein sehr elegantes und sichtbar herzliches Treffen der Vertrautheit. Also Modi kam am ersten Abend war in gewisser Weise semi-privater Gast auf der Datscha von des Präsidenten nahe Moskau und man sah hier Tea Time, also in gepflegtestem Bild, war wirklich sehr, sehr schön. Sie besuchten die Pferdestallungen, sind beide große Tierfreunde, vielleicht auch hier angemerkt. Präsident Putin und Präsident Modi hatten im Jahr 2015 ein großes Projekt initiiert, was den Tigerschutz und Geparden- und Leopardenschutz anbelangt. Also es verbindet sie auch dieses Thema Natur, Tierschutz. Und auch das war eben spürbar und daneben dann ein sehr, sehr dichtes inhaltliches Programm. Und ich erwähne das deswegen auch mit ein paar Details, weil man sieht, auf welcher niveauvoller Ebene und wie sachlich und ich komme nochmal auf das Wort elegant zurück, dass hier gehandhabt wurde und wirklich mit einem hochprofessionellen Protokoll auf beiden Seiten. Modi ist ein ganz anderer Akteur als der russische Premierminister, aber doch als der ungarische Premierminister Orban. Und in welche Richtung Modi hier und damit Indien nicht nur diese Auseinandersetzung, diesen Krieg in der Ukraine vorantreiben kann, sondern auch einfach die geopolitischen Strukturen gemeinsam mit Russland verschiebt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja? Also es war hier klar, dass Indien eine der Supermächte ist und nicht nur erst wird. Ja? Und hier trafen sich die Vertreter von zwei Supermächten, Russland und Indien. Und interessant war auch die Berichterstattung in den chinesischen Medien, weil natürlich ist dieses Dreieck Moskau, Peking, Neu-Delhi ein schwieriger Drahtseilakt. Wir kennen den Antagonismus Neu-Delhi-Peking und Moskau ist in diesem Dreieck für beide ein wichtiger Partner, wie auch Moskau beide als Gegengewichte benötigt. Ja. Aber das machen diese drei Hauptstädte mit viel Fingerspitzengefühl und viel Substanz. Und das ist der große Unterschied zu dem, was wir auf EU-Ebene oder NATO-Ebene erleben. Und das machte für mich diesen Besuch auch so interessant. Und die Berichterstattung in Russland war intensiv. Es gibt jetzt noch viele Nachberichte. Vielleicht das wirklich vernachlässigenswerte Fußnote hier. Modi reiste dann weiter nach Österreich, wo er seinen, es war ein Anlass, waren ein Gegenbesuch nach österreichischen Besuchen in Indien, aber auch, weiß jetzt nicht mehr wann es, 70 Jahre oder 75 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Indien und Österreich. In Österreich wurde dieser Bericht so gut wie nicht registriert. Was zu sehen war, war ein Selfie von Kanzler Nehammer und Premierminister Modi. Es gab ein Unternehmerforum, weil natürlich alle auch auf den indischen Markt wollen. Man benötigte indische Software in einem digitalen Zeitalter. Aber weder kam Substanz noch Eleganz aus Wien, wie man es hier bei den Moskauer Treffen beobachten konnte.
Ja, Frau Kneißl, und zum Abschluss unseres heutigen Podcasts schauen wir noch rüber in den Iran, denn dort wurde ein neuer Präsident gewählt. Wie blicken Sie denn jetzt auf diese Wahl von Masoud Pezeshkian, heißt der? Wird das etwas verändern in der Region vor Ort oder wird alles beim Alten bleiben? Wie blicken Sie auf diese Wahl?
Ja, sie ging ja fast unter in der weltweiten Starre mit dem Blick auf Frankreich, das wir ausführlich besprochen hatten. Also Frankreich versetzt den Rest der Welt in Schrecken. Die Wahl im Iran nach dem Tod von Präsident Raisi und Außenminister vor 2 Monaten, die ja bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kamen, hat jetzt in gewisser Weise die Verhältnisse geändert. Ich kann es vielleicht ganz kurz so auf den Punkt bringen. Ich halte nichts von diesen Kategorien, Zuschreibungen, moderat und radikal. Also jetzt hätte sich der Moderator durchgesetzt. Wer auch immer bei diesen Wahlen im Iran angetreten ist und der neue Präsident war, hat eine gewisse politische Erfahrung. Er ist Mediziner, war Gesundheitsminister Anfang der Nullerjahre unter dem damaligen Präsidenten Khatami, der eher glücklos war. Ich würde sagen, es geht jetzt nicht darum, ob der Iran einen gemäßigten Präsidenten hat, der jetzt vielleicht mit den USA über ein neues Iran-Nuklearabkommen verhandeln wird. Ich glaube, das steht an allerletzter Punkt in der Prioritätenliste Teherans, sondern das, was wir jetzt im Iran sehen, ist auch ein gewisses Patt. Präsident Raisi hatte, soweit ich mir das erlauben darf zu beobachten, einen besseren Draht zum eigentlichen Machtzentrum und das ist der oberste revolutionäre Führer Khamenei, das sind die Revolutionsgarden, das ist der Klerus. Der Klerus hat das Machtmonopol Regierung und Parlament, Präsident sind Strukturen, die parallel, aber nicht mit derselben Machtfülle wie eben das klerikale Establishment operieren. Und der frühere Präsident Raisi hatte vielleicht persönlich, aber auch aufgrund seiner gesamten Biografie, einen besseren Draht zu den eigentlichen Machtzentren. Das heißt, was immer jetzt im Iran an Legislative geschieht, an außenpolitischen Vorhaben, es wird nicht so konsequent vorangetrieben werden können, wie das vielleicht noch unter Raisi der Fall war, wie immer man jetzt Raisi sieht. Ja, ich halte hier die Kategorien, wie gesagt, von moderat und radikal oder wie immer für etwas fehl am Platze, weil das sind Zuschreibungen von außen und wir kennen den medialen Blick des Westens auf den Iran und der war interessanterweise nie so schlimm, wie er im Blick im Bereich Russland ist. Ja, also ich war viel im Iran, ich habe viele Iran-Debatten erlebt und wurde auch dort heftig attackiert, dass ich überhaupt also mich mit diesem Land befasse, aber es war nie so schlimm, wie es jetzt in diesem medialen Geballere Europas gegen Russland geht. Das ist in gewisser Weise auch faszinierend. Ich würde mal sagen, der Iran will in dieser multipolaren Weltordnung seine Rolle spielen. Es gibt auch im Iran genug Kräfte, die sagen, lasst uns Geschäfte machen mit dem Westen, weil dort ist das große Geld zu machen. Und es wird vielleicht nur ein Denkschulenstreit bleiben, vielleicht geht es in eine größere innenpolitische Auseinandersetzung, in welche Richtung will der Iran? Will er BRICS, Shanghai Cooperation Organization, will er diesen Pool zu Russland und Indien und China weiter ausbauen? Und das war die letzten Jahrzehnte an sich ziemlich intensiv der Fall. Oder möchte man sich in eine Geschäftspartnerschaft mit dem Westen begeben und dort sein Erdgas teuer verkaufen, weil der Westen eben Alternative sucht, um Russland auszuschalten? Ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis man sich hier in Teheran auf eine neue Politik geeinigt hat.
Frau Kneißl, mit diesem finalen Statement bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre stets kompetenten Einschätzungen. Wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende in Ihrer neuen Heimat und bis nächste Woche. Ich freue mich.
Vielen Dank, lieber Flavio Horwitz-Leben. Und wer immer heute den französischen Nationalfeiertag feiern will, am Sonntag, den 14. Juli, bon courage, bonne chance.
Merci à vous und merci auch an die Zuhörer. Feiert heute den französischen Nationalfeiertag, genießt das Wetter, macht auch was auch immer euch gerade an diesem schönen Sonntag bevorsteht. Von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Und bis nächsten Sonntag dann zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.